So. Läuft's?
Ja, läuft.
Hast du Ausschläge und alles?
Ja. Ausschläge sind da.
Also die Wellen sind auch wie so ein...
Ja.
Okay. Okay, bei 3, 2, 1 das Klatschen, ja? 3, okay. 2, 1. Boah, bei dir war es viel zu spät.
Nein. Ja, das kann man ja dann... Die Tonspur
nochmal.
Kann man ja dann noch...
Nochmal.
Okay.
3, 2, 1...
Sodbrennen Deluxe. Der Podcast mit Genussmomenten und Alltagsgeschichten. Von und mit Dennis Scheuzel und Christoph Klusch.
Jetzt war es synchron.
Okay. Vielleicht müssen wir das erstmal erklären, wieso wir uns für diesen wunderbaren Arbeitstitel entschieden haben.
Einfach aus dem Grund heraus, glaube ich, weil mit Essen und Trinken wir beide sehr, sehr viel verbinden und anfangen können.
Wer sind denn wir beide eigentlich? Das haben wir ganz vergessen.
Stimmt. Vielleicht
müssen wir da mal einsteigen, dass die Leute überhaupt verstehen, mit wem sie es zu tun haben. Wir sind zwei, ja, ich sag jetzt mal Freunde, oder?
So eine Art, ja.
Ja, die sich seit 15, 20 Jahren ungefähr kennen. Und
also genau genommen 19, im 19. Jahr, also 2000 bin ich in Ammersee,
19. Jahr.
Ammersee gekommen. Kann man ja so sagen, ne? Also Ammersee, wir können ja schon eine örtliche Zuordnung machen, wo wir zu Hause sind. Ja.
Absolut. Ich sitze ja auch noch am Ammersee. Ich bin ja nie weggekommen hier. Während es dich in die Großstädte getrieben hat, später bin ich ja hier am Ammersee sitzen geblieben. Da sitze ich jetzt auch in meinem kleinen Apartment, wo ich mich zurückziehen muss, wenn meine Frau und meine Kinder keine Lust mehr auf mich haben, und telefoniere mit dir.
Ja, aber es ist aber auch schön da, wo du bist.
Sehr schön, absolut. Ja. Sehr schön. Nichtsdestotrotz sehen wir uns in letzter Zeit nicht so oft, und deswegen haben wir uns für diesen kleinen Podcast hier entschieden, und wir haben mal drüber nachgedacht, was verbindet uns eigentlich von der Freundschaft her, und da haben wir dann lange überlegt, ja, und sind dann drauf gekommen, dass da so die Basis eigentlich das gemeinsame Essen oder Fressen ist, ja? Und das meistens auf sehr hohem Niveau, überhaupt gepaart mit einem, ja, kann man zugeben, Interesse für die schönen Dinge im Leben, gerne auch mal etwas luxuriöser, insofern wir uns das denn überhaupt leisten können. Und deswegen Fresschen Deluxe, und darüber wollen wir reden heute gemeinsam. Wir haben uns vorgenommen, einmal die Woche miteinander zu telefonieren, uns eine Flasche Wein aufzumachen und diese möglichst innerhalb der nächsten 60 Minuten auszutrinken, oder?
Das ist eine schöne Einleitung gewesen. Ich glaube, das gibt auch einiges schon mal her, die Themenbandbreite. Was hast du dir denn heute für einen Wein eigentlich aufgemacht?
Ich habe mir meinen, also, naja, stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir meinen Lieblingswein aufgemacht. Stimmt, den trinke ich gerade, aber eigentlich hatte ich mir einen anderen Wein aufgemacht. Ich bin beim Weingut Polz. Ich liebe das Weingut Polz aus Österreich, aus der Südsteiermark.
Oh, müssen wir da jetzt eigentlich aufpassen? Wir werden nicht mit Werbung irgendwie konfrontiert, ne?
Da musst du dir gar keine Sorgen machen, da wir keine Reichweite haben, ist das quasi...
Noch.
Okay. Aktuell ist das so, dass wir für die Produkte bezahlen, die wir konsumieren, und nicht
leider.
Genau. Nein, Polz, ein ganz tolles Weingut. Ich glaube, ich habe sogar den Winzer mal kurz kennengelernt, und da habe ich einen Lieblingswein, der heißt 54A. Ist ein, ja, preislich in der Mitte angesiedelt, und ist ein Cuvée aus Morillon, Sauvignon und Traminer. Den trinke ich, den liebe ich. Kostet 12,50 Euro beim Dallmayr. Kannst du dir mal holen in der Plastiktüte. Sehr lecker. Ja. Ich hatte davor einen aufgemacht, weil ich mir ein besonderer Abend heute, wir beide, unser erster Podcast, hatte ich mir von Polz aufgemacht, ein Sauvignon Blanc Therese Sonderedition. Mhm. Habe ich ein halbes Glas getrunken, jetzt trinke ich wieder meinen 54er.
Mhm.
Manchmal muss man auch bei den Sachen bleiben, die man einfach gern hat.
Absolut. Und beim Wein ist es ja ohnehin so, dass Geschmack ist ja immer sehr subjektiv. Also da kann ja auch der ich sage jetzt mal so, der 5-Euro-Wein kann natürlich da auch mal schmecken wie 20, ne?
Ja, weiß ich jetzt nicht. Kenne ich jetzt keinen, aber nein. Früher hatte uns da sicher auch mal ein 5-Euro-Wein geschmeckt, da hast du recht. Ja. Wie ich dich kenne, wir hier am Land nennen Leute wie dich ja die Großkopferten aus der Stadt. Wie ich dich kenne, hast du bestimmt keinen 12,50 Euro Wein, den du gerade trinkst. Nee.
Was? Ich muss auch sagen, 12,50 Euro Weine habe ich auch gar nicht mehr in meinem privaten Weinkeller. weil ich hab wirklich damit aufgehört. Weil ich einfach, wenn ich sage, also natürlich kann man, um das jetzt auch nicht falsch zu verstehen, natürlich gibt es Weine für 10 und 12 Euro, die schmecken fantastisch. Aber wenn ich zu Hause, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zu Hause Wein trinke, dann trinke ich meistens ganz bewusst Wein und dann will ich einen Wein haben, der wirklich richtig, der richtig Spaß macht und der richtig geil ist. Und deswegen habe ich heute aus meinem letzten Urlaub in Südtirol vom Weingut Tramin eine Sonderedition von...
Da waren wir doch schon zusammen.
Da waren wir schon zusammen, das ist richtig, Mensch. Ja.
Und was trinkst du denn da jetzt gerade?
Ich trinke den Unterebner. Das ist eigentlich ein reinrassiger Pinot Grigio 2017. Aber das Besondere daran ist, dass dieser Pinot Grigio in kleinen Barrique-Fässern, also in kleinen Eichenfässern, junges Eichenholz, ausgebaut wird. Und das gibt diesen Wein eine sehr große Breite und einfach einen geilen Geschmack. Also ich mag ja sehr, wie du weißt, holzige Weine sehr gerne, also eher Richtung Chardonnay gehend, aber den hatte ich letztes Jahr, 19 war ich da, genau, letztes Jahr probiert auf im Weingut und hat mir extrem gut geschmeckt und deswegen habe ich da eine Kiste mitgenommen.
Der Pinot Grigio, der kommt ja auch immer mehr, oder? Ich kann mich erinnern, Pinot Grigio habe ich getrunken so mit Anfang 20, weil das war genau dieser 5 Euro maximal, es waren eher so 4 Euro Wein aus dem Supermarkt, den man sich da reingeknallt hat, nur des Alkohols willens eigentlich. Mhm. Und dann hat man den, also ich schätze mal 10, 15 Jahre eigentlich nicht mehr getrunken, oder? Sie war Pinot Grigio sehr verschrien, aber jetzt auch wieder auf den guten Karten zu finden, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe mir das auch nochmal sagen lassen, weil ich auch extrem überrascht war, weil, um jetzt auch nochmal kurz hier den Preis natürlich auch zu nennen.
Das ist mir wichtig, das weiß ich. Ja.
Ich sehr überrascht war, dass man für einen Pinot Grigio, der 2 Jahre
auch mal alt gerne ist, 35 Euro bezahlen kann.
Nee, tatsächlich nicht 35, aber immerhin 22,50. Und das hat dann mein Interesse geweckt und deswegen habe ich mich mit der Dame auch länger darüber unterhalten und die hat mir dann so ein bisschen was erklärt und die hat dann eben auch gesagt, dass der Pinot Grigio, die Traube an sich, wieder stark im Kommen ist. Wie zurückgespult vor, keine Ahnung, 8, 9 Jahren, der Riesling ja eigentlich total verpönt war.
Tot.
Tot war, bis die Winzer von der Mosel und Rheinland-Pfalz quasi das Neuham aufleben lassen und den Riesling zu einem der top angesagtesten Weine, ja, glaube ich, kann man schon sagen, weltweit entwickelt hat. Ne?
Global.
Global.
Ein globales Thema. Globalität soll bei uns auch eine Rolle spielen. Wir müssen auch aufpassen, Dennis, dass wir jetzt hier nicht in die falsche Richtung abrutschen, dass es jetzt hier nur noch darum geht, wie teuer ist denn der Wein, den wir heute wieder saufen. Ne? Es soll ein Podcast über die schönen Dinge des Lebens sein, über Luxus. Luxus gehört zu unser beider Leben unfassbar dazu. Aber natürlich würden wir auch einen Wein für 5 Euro trinken, wenn er denn schmeckt, oder Dennis?
Also wenn du ihn bezahlst, auch alles.
Also das soll hier kein großkotziger Podcast werden, sicherlich mit einer gewissen Portion Ironie und Augenzwinkern und wir überzeichnen die Dinge gerne, aber seht es uns nach, das meiste ist nur Spaß.
Ja.
Absolut. Globalität, wir wollen über Reisen sprechen, wir wollen über Hotels sprechen, wir wollen über Restaurants sprechen, wir wollen über Technik-Gadgets sprechen, wir wollen über all das sprechen, was uns Spaß macht, was wir uns gönnen oder was wir uns irgendwann mal gönnen wollen, weil es jetzt aus verschiedenen, meist finanziellen Gründen noch nicht möglich ist.
Wollen wir eigentlich auch über Rezepte sprechen? Also ich weiß ja von dir, du bist ja totaler passionierter Grillmeister und versuchst verschiedenste, verrückteste Sachen auf deinem Gasgrill aus. Aber das wollen wir nicht scheren, oder?
Möchte ich total ablehnen, okay. Nachdem meine Frau sich heute schon so über mich lustig gemacht hat, als ich ihr gesagt habe, dass wir heute unseren ersten Podcast aufzeichnen und sie das als mein nächstes Projekt tituliert hat. Ich gesagt habe, was denn das jetzt soll? Und dann sie mir aufzählte, was denn schon alles in der Vergangenheit gestartet und nicht zu Ende gebracht wurde. Und da war ganz weit vorne der Foodblog. Deswegen, oh. Ja.
Okay, Wunderpunkt.
Absolut. Aber das wirklich der wundeste Punkt, und da sind wir wieder beim Wein, ist das Thema Winzerei. Weil ich mich vor ein paar Jahren mal für das Thema interessiert habe, mir ein Buch gekauft habe, Der Hobbywinzer hieß das. Ja.
Hast du tatsächlich? Ich dachte, du würdest jetzt mit der Wedding-Planner-Geschichte ankommen.
Die heben wir uns doch auf, wenn die Leute uns ein bisschen besser kennen, oder? Also da, das ist ja wie der nasse Slip in Atze Schröders Jackett-Innentasche, der Cliffhanger. Die Geschichte möchte ich mir noch aufheben. Ja? Aber okay. Wie wir beide beinahe mal Wedding Planner geworden wären, werden wir eines Tages erzählen, glaube ich. Mhm. Heute nicht. Und ja, okay. Ich hatte mir dieses Buch gekauft mit dem Hobby Winzer. Ich habe mindestens 5-6 Seiten davon tatsächlich auch gelesen und es dann wieder beiseite gelegt. Aber meine Frau amüsiert sich bis heute darüber, ja, dass ich mal Hobbywinzer werden wollte.
Und du hattest dann, lustigerweise, ich kenne ja sehr viele Geschichten von dir. Ich glaube, ja. Darüber haben wir uns ernsthaft nie ausgetauscht. Wolltest du dir da Weinreben am Ammersee kaufen?
Ja.
Oder, ja. Ja, okay.
Ja, wollte ich, ja.
Wo? Wo gibt es Wein am Ammersee?
Da kann ich jetzt aus Datenschutzgründen hier nicht näher drauf eingehen. Okay. Aber es ist ein sehr angesehenes Weingebiet. Vor allen Dingen da, wo ich damals gewohnt habe, Breitbrunn am Ammersee, Hanglage, wunderschöne weiche Hügel. Und mehr möchte ich jetzt dazu aber auch gar nicht sagen.
Ja. Oh, das ist okay.
Ja.
Ja,
Das schneiden wir.
Wird rausgenommen.
Ja. Genau. Ja, Dennis, was hast du denn für Hobbys? Nein, Quatsch. Lass uns reden über Essen. Du hast Grillen angesprochen. Mhm. Du hast heute gegrillt.
Ich habe heute gegrillt, ja.
Was gab es bei dir? Bitte keine Rezepte jetzt, aber erzähl uns doch mal. Erzähl mir, was gab es denn heute?
Bei uns gab es heute alles vom Grill. Und zwar Schrobenhausener Spargel. Ist ja jetzt ganz frisch auf dem
Markt. Kann man den jetzt schon essen?
Den kann man sehr gut sogar essen. Trotz zu wenig Helfer, dank Corona, kommt der Markt trotzdem bei uns, der Spargel trotzdem bei uns auf den Markt. Also habe ich nicht im Discounter oder Supermarkt gekauft, sondern tatsächlich bei einem kleinen Obsthändler um die Ecke. Und dazu gab es ein Rinderfilet und eine selbstgemachte Sauce Hollandaise.
Lecker.
Ganz, ganz einfach.
Hast du die Hollandaise im Thermomix gemacht?
Tatsächlich hab ich sie im Thermomix gemacht. Tatsächlich war das so. Ich habe kurz überlegt, ob ich das vorab schicken soll, dass der Thermomix auch im Einsatz war, aber gut, dass du nochmal nachgefragt hast.
Ja, gerne. Ja. Ich habe mir ja den Thermomix auch geholt.
Du hast ja eine neue
Variante. Ich habe ihn meiner Frau gegönnt. Ja. Aber wir haben den ganz neuen. Ja. Und ich war anfangs großer Fan. Mittlerweile hat diese Euphorie etwas abgeebbt.
Warum?
Ja, ich finde, am Ende des Tages ist die Basis der Gerichte und der Rezepte eigentlich immer die gleiche, was ja auch klar ist, weil es immer in dieser Maschine funktionieren muss und angepasst an diese maschinellen Funktionalitäten. Und da erinnere ich mich dran, da das jetzt noch keine öffentliche Folge ist, können wir darüber reden, später müssten wir das rausschneiden. Du hast mal zu mir gesagt, wir sind ja früher bei jedem Heimspiel in der VIP-Lounge gewesen, du erinnerst dich sicherlich, und haben dort auch die schönen Dinge genossen, nämlich das kostenlose Essen und die Getränke. Und da hast du mal zu mir gesagt, Chrissy, nach all den Jahren VIP-Fressen hier, kann ich dir sagen, egal welches Fleisch es hier gibt, schmeckt es jedes Mal gleich.
Ja, Das ist
richtig. Und so ähnlich ist es mit dem Thermomix, finde ich. Also das ist, die Sachen sind gut, es ist solide, es macht mir auch Spaß, hier die Maschine so zu bedienen, so einfach und einfach eins nach dem anderen da reinzuschmeißen. Aber am Ende des Tages habe ich so das Gefühl, schmeckt es eigentlich alles gleich.
Also ich finde, man erlebt mit dem Thermomix ja einen Evolutionsschritte oder man durchläuft einen Evolutionsprozess. Am Anfang nimmt man das Thermomix-Handbuch her und kocht daraus irgendwas. Dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man feststellt, wie du richtig sagst, ja, schmeckt irgendwie alles irgendwie gleich. Irgendwie ist auch alles zu wenig gewürzt und ist irgendwie auch fad. Und dann fängt man an, den Thermomix in sein, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade aufstoßen, weil ich gerade
das müssen wir noch irgendwie in den Griff kriegen, ja, das geht mir
ja, ich hab auch gerade festgestellt, dass meine erste Flasche Wein auch schon leer ist. Was mir jetzt natürlich ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet mit dem Nachschub, weil ich sitze ja hier unten in meinem kleinen Stadthäuschen im Kinderzimmer von meinem neugeborenen Sohn, weil die beiden oben sitzen und ich da ein bisschen Ruhe brauchte. Jetzt bin ich abgeschweift, ne?
Ja, das hatten wir eigentlich auch vorher besprochen, dass wir das Thema Kinder hier ganz klar ausklammern möchten. Ja. Ich bin Vater von 2 Söhnen, 3 und 5, sehr nette Kerle. Und du, Vater von einem ganz frisch geborenen Sohn. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal auf
du, vielen Dank. Geschenk ist keins angekommen bisher, aber trotzdem
korrekt. Danke. Haben wir dir nicht geschickt, aus zweierlei Gründen. Grund Nummer 1. Persönliche Übergaben sind immer schöner. Grund Nummer 2 und wahrer Grund, als ich die Corona-Warteschlange vor der Poststelle gesehen habe, habe ich mir gedacht, der Typ kann warten. Wir befinden uns ja hier gerade in so einer Extremsituation. Ja. Nee, warum wollen wir nicht über die Kinder reden? Weil wir gesagt haben, diese Stunde,
die
gehört uns.
Ja,
soll also nicht hier um die Familie gehen, sondern um Männerthemen, um Luxusthemen und vor allen Dingen um Fresschen.
Und sind direkt beim Thermomix angekommen.
Ja, von dem möchte ich auch gerne wieder weggehen. Bei mir gab es heute leckeres Sushi. Wir haben uns, wir haben uns gestern Sushi geholt bei diesem ganz tollen Sushi-Lokal am Ammersee. Und haben uns. Und haben uns zu viel geholt. Und das machen wir gerne. Erstens aus Gier, ja, weil ich natürlich Angst habe, dass es nicht reicht. Deswegen bestelle ich immer auf jeden Fall zu viel, dass da.
Also da muss ich ja mal kurz einhaken und dich unterbrechen. Bitte komm da nachher nochmal drauf zurück, weil das ist wirklich etwas, was sicherlich auch sehr, sehr interessant und witzig für unsere Zuhörer sein könnte. Ich kenne wirklich keinen einzigen Mensch, auf deren Hauspartys man geht oder irgendwelche anderen Festivitäten, wo es grundsätzlich die doppelte Menge an Essen und Getränke gibt im Verhältnis zur Anzahl der eingeladenen Gäste.
Kann ich dir sagen, warum das ist? Es ist wissenschaftlich erwiesen. Der Mensch liebt die Opulenz. Der Mensch liebt viel. Wenn du in ein Bäckergeschäft gehst, was halb leer gefressen ist, ja, von den Theken und so, möchtest du dir da nichts kaufen. Es wirkt unappetitlich. Es ist nur noch die letzten Stücke und so. Deswegen müssen Ladentheken immer proppevoll sein, und um Frische zu symbolisieren. Und ich habe mal tatsächlich einen Bericht gelesen in der Zeitung, dass ich weiß nicht, was sind das für Leute, nicht Hirnforscher, aber auf jeden Fall Wissenschaftler, die sich mit menschlichem Verhalten beschäftigen. Und da habe ich einen Bericht drüber gelesen, wie man eine perfekte Party inszeniert. Und da ist ganz entscheidend die Menge der Getränke und Speisen. Wenn du in Völlerei die Leute feiern lässt, sind sie ganz anders drauf. Ja, der Mensch liebt wirklich, also das, bitte hör nicht rein, der Mensch liebt frei trinken, frei saufen. Wenn es das gibt.
Ich absolut, ja.
Das ist das Beste, was passieren kann. Jetzt ruft hier der Schip an. Also, klar, die wollen jetzt natürlich wieder hier, aber nein, frei essen, frei saufen und das auch noch auf hohem Niveau und in hoher Quantität. Ist das Beste, was du machen kannst. Ne?
Das ist ja auch das müssen wir uns auch nochmal aufheben, weil an der Stelle wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, um
Werbung
zu machen. Nicht nur Werbung zu machen, sondern einzuhaken an deine legendären Champagner-Brunches an Heiligabend.
Oh.
Das schon für die ein oder andere Familientragödie Ohrfeige oder nicht erhaltene Weihnachtsgeschenk gesorgt hat.
Das war natürlich was. Ja. Wir haben ja über 15 Jahre, als wir noch jung waren, ja, sage ich jetzt mal, hat so gestartet mit, ich glaube, 18, 19, 20 Jahren alt, haben wir über 15 Jahre lang eine Tradition aufrechtgehalten. Die hat ganz klein angefangen und dann hat sich dann wirklich exzessiv entwickelt. Haben wir angefangen, uns am 24.12. am Vormittag zu betrinken. Das hat ganz super über eine Dekade, ja, von 15 Jahren geklappt, weil wir keinerlei Verantwortung hatten. Und wir selbst einfach immer Gast bei unseren Eltern dann waren und da total betrunken einmarschiert sind. Wie du schon gesagt hast, was teilweise zu Familientragödien geführt hat. Ich kann mich erinnern, an einem Jahr ist dir ja auch ganz was Blödes passiert, oder? Da bist du ja...
Das darf man da, ich weiß gar nicht, aber darf man da drüber sprechen?
Ja, also wegen mir schon.
Also wir können es ja über, also derjenige, der war ja nicht ich, sondern ein Freund von einem Freund.
Ne? Ja.
So,
ja.
So war das ja.
Sagen wir der Hardy. Ja?
Nimm den Hardy. Der Hardy.
Ja.
Der, muss man dazu den Hardy nochmal erklären, weil wir kennen den Hardy ja, für den einen oder anderen, für die zwei Zuhörer, die wir haben, ist der Hardy vielleicht noch kein Begriff.
Ja, also ich glaube, die Zuhörer, die diese Folge hören, die kennen ihn alle. Aber wenn wir ihn auch in künftigen Folgen erwähnen sollen, kann man ihn erklären. Ja, bloß, weil ich mir schwer tue, ich jetzt gar nicht wüsste, wie man das jetzt in wenigen Sätzen tun soll.
Ist schwierig. Podcast ist schwierig. Ein Bild wäre viel einfacher.
Bild würde alles sofort erklären.
Auf der Stelle. Auch von einzelnen Extremitäten
auf
auch. Würde
auf
es sofort.
Auf
sofort.
Der Stelle.
Ja,
auf der Stelle.
Da muss man vielleicht nochmal dann drüber nachdenken, wie wir den Hardy da positionieren.
Den packen wir jetzt auch mal in Atze Schröders Jackettasche, würde ich sagen.
Absolut. Weil man muss auch wirklich sagen, dem Hardy ist in der Zeit, in der wir uns kennen, also die letzten 20 Jahre, also du und der Hardy, ihr kennt euch ja noch viel länger als wir beide uns, ist da wirklich die ein oder andere sehr großartige Geschichte auch entstanden. Ja. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja die in Amsterdam, in der er beinahe das Baugerüst eingerissen hätte, weil er besoffen von der Distillerieprobe rausmarschiert ist.
Der Hardy hätte ja auch die Kraft, so ein Baugerüst einzureißen.
Das stimmt.
Der knallt da ja nicht nur dagegen.
Das ist vollkommen richtig.
Der reißt das ja wirklich ein. Ja. Du hast dich jetzt schön...
Weißt du eigentlich noch, was wir damals in Amsterdam in dieser Destillerie probiert haben? Nee. Ich kann mich nur an diese, was sich wirklich eingebrannt hat, ist, das auch, jetzt, ich möchte gar nicht auf den Hardy jetzt schon wieder zurückkommen, aber an wenige Szenen in dieser Verkostung, in der wir im Kreis gestanden sind und wir dann, wir Idioten, muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja schon viele Jahre her, diese Schnäpse einfach geäxt haben, anstatt sie im Mund gehen zu lassen und zu probieren. Und weißt du noch, was der Hardy gesagt hat, als er angesprochen wurde?
Natürlich.
Sagst du?
Ja, ich glaube, der Besitzer von der Destillerie, der wollte ja eine ernsthafte Verkostung mit uns damals machen. Ja. Man muss vielleicht kurz sagen, wir waren ein Junggesellenabschied. Ja.
Genau.
Buntester Couleur. Und uns ging es eigentlich tatsächlich auch nur ums Saufen. Ja. Und wenn du mich fragst, am Ende war es auch immer dasselbe, glaube ich, was wir da getrunken haben. Ja. Bloß er wollte, der Besitzer von der Destillerie wollte eine ernsthafte Verkostung mit uns machen, hat natürlich immer wieder versucht, das zu moderieren. Und
unglaublich freundlich.
War sehr nett. Der war total nett, aber tut mir auch leid, weil er natürlich überhaupt keine Chance hatte, ja, gegen diese 10, 12 dummen Beutel, die wir da
bekifft alle, und besoffen alle schon dort schon angekommen.
Da rumstanden und er hat dann dem Hardy, glaube ich, versucht, einen dieser Schnäpse näher zu bringen, hat ihm so beschrieben, ja, ich weiß es ja jetzt nicht mehr, aber keine Ahnung, hier sind Noten von Haselnuss und Wacholder und Ding. Und der Hardy hat sich so auf Ex runtergehauen, ne, und hat so, it tastes like Baileys or what? Aber
I can do it all day.
Ja. Lass uns den Hardy in Atze Schröders Jackettasche packen und in spätere Episoden schieben. Du hast dich schön aus der Affäre jetzt gezogen, indem du hier ein ganz neues Thema mit ihm aufgemacht hast. Wir wollten eigentlich ja nur noch mal drüber reden, auf unserem schönen Champagner-Brunch am 24.12. 2000 irgendwas. Da hattest du auch, ja, es, wie soll ich sagen, es hat dir geschmeckt, oder? Also nicht nur das kostenlose Buffet.
Das ist richtig, ja.
Es hat dir geschmeckt?
Also es hat mir tatsächlich immer sehr gut geschmeckt, weil es, ich kannte...
Es gab viel Lachs.
Viel Lachs. ganz ehrlich gesagt kann ich mich an das Essen, das hat ja auch variiert über die Jahre, ne? Also es gab ja angefangen von der Hartwurst am Anfang bis hin am Ende zu frisch gebackenen Flammkuchen und Lachs. Lecker. Und was weiß ich was.
Isst du eigentlich noch Lachs?
Kaum.
Das dachte ich mir. Aber kaum. Warum isst du kein Lachs? Darf ich dich das fragen?
Weiß ich nicht. Also ich esse Lachs auf Sushi gerne. Mm. Aber so Lachs so aus dem Supermarkt, so diesen typischen geräucherten Lachs, nee, irgendwie bin ich, ist jetzt auch gar nichts Borniertes, sondern tatsächlich einfach, nee, findet irgendwie nicht mehr so richtig statt.
Darf ich dir einen Tipp geben? Du hast ja auch, ja. Du hast ja eins von diesen kleineren Weber-Grill-Modellen, ja, da bist du natürlich eingeschränkt auch in der Funktionalität, ja, deswegen muss ich auch immer natürlich überlegen erst, welche Gerichte kann ich dir empfehlen, weil ich natürlich hier in meiner Outdoor-Kitchen, was sicherlich auch auf diesem kleinen Stadtgerät funktionieren kann, du solltest dir da mal einen leckeren Lachs kaufen, gehst am Viktualienmarkt zu Fischwitte oder Poseidon, holst dir einen richtig leckeren Lachs und grillst dir den einfach nur ganz kurz oder packst ihn auf so ein Zedernholzbrettchen, muss nicht von Weber sein, kannst du auch aus dem Baumarkt einfach eins nehmen, und grill dir den und mach den schön glasig und du wirst feststellen, oh, schmeckt der gut. Ja. Weißt du, wo es wirklich leckeren
Lachs... Ich, ja.
Ich weiß. Weißt du, wo es richtig leckeren Lachs vom Grill gibt?
Nee.
Im Brenner. Brennergrill in München, in der Maximilianstraße.
Ach, na klar.
Eins meiner absoluten Lieblingsrestaurants. Wir beide waren auch schon sehr oft, glaube ich, zusammen dort.
Und wobei ich dich da ja immer überzeugen muss von dem Mittagsmenü. Was du ja kategorisch grundsätzlich ablehnst.
Nehme ich nicht.
In mir sage, komm, wenn was zum Mittagsmenü, zum Lunch angeboten wird, was gut ist, dann kann man das auch mal essen. Ne? Also wo du sagst, nee, mache ich nicht.
Nee, mache ich tatsächlich nicht gerne. Nee. Also krass, nicht nur im Brenner. Ich bin keiner, der das Mittagsmenü isst, das stimmt.
Nee, null.
Also wirklich nicht. Ich gehe auch ganz gerne, wenn ich so Homeoffice hier am Ammersee mache, haben wir das tolle Lokal, den Fischer am Ammersee, kennst du natürlich auch. Es ist ein sehr beliebtes Lokal auf etwas höherem Niveau, aber auf jeden Fall ist es schon ein bisschen was Besonderes. Und die haben eigentlich auch mal ein ganz gutes Mittagsmenü, aber ich nehme das nicht. Ich weiß nicht, ich möchte ich nicht. Das ist so, stimmt wirklich. Ja? Also ich weiß gar nicht warum, habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ich möchte immer von der Karte wählen. Ich möchte nicht das, was man an dem Tag da so vorgesehen hat. Ja, vielleicht habe ich da so eine Angst.
Selbstbestimmung.
So eine Angst, dass da, keine Ahnung, die alten Sachen verbraten werden. Ja, so, also das, was weg muss, was bestimmt in dem einen oder anderen Lokal auch tatsächlich so geplant wird.
Bestimmt nicht bei unseren Freunden vom Brennergrill. Ne?
Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber du merkst, ich zögere. Und ich werde den Besitzer lerne ich jetzt dann demnächst auf einer Hochzeit kennen. Ja, ist lustig, ja? Also weil meine Frau ist da eingeladen, ist eine Freundin von ihr und natürlich wir als Familie dann auch. Und ich kenne die Familie aber eigentlich kaum. Und irgendwie sind die so ins Plaudern gekommen. Das ist jetzt nicht lustig. Hier läuft eine sehr, sehr große Spinne. Sehr nah zu mir. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich jetzt da gerade verhalten soll.
Hast du große Angst vor Spinnen?
Nee, aber die ist wirklich groß. Also wirklich groß. Das ist jetzt... Okay. Die hat sich jetzt so zwischen Teppich und Leiste gesetzt, sodass ich jetzt auch nicht einfach ein Glas drüber stülpen kann, weil die jetzt genau in so einer Lücke ist.
Du darfst sie auf gar keinen Fall töten.
Geht schon allein wegen dem Geräusch nicht, weil die ist so groß, dass... Boah. Was mache ich denn da jetzt? Werbung.
Brennergrill.
Werbung.
Werbung.
Werbung. Aufgrund fehlender Werbepartner hören Sie hier nichts. Werbung Ende.
Das war unsere erste Werbung, Dennis.
Ja.
Gegen, also ein, für Insektenspray.
Ja.
Und was hat uns jetzt das gekostet, dass Sie den Spot bei uns schalten? wie viel haben wir da, wie viel haben wir da hingelegt?
Insektenspray for free for life.
Ja.
Vielleicht.
Okay, ja, das wäre ja schon mal was hier für mein Sutere. Ja, kann ich gut brauchen. Wir waren beim Lachs.
Ich wusste gar nicht, dass du da so in so einem Spinnenloch sitzt.
Ja, passt auch gar nicht jetzt zum Titel. Müssen wir weg, oder? Wir wollen ja über die schönen Dinge reden, über Luxus. Ja,
ich hake da sofort ein, weil ich habe nämlich die Werbeunterbrechung genutzt, um mein Getränk nachzufüllen.
Oh.
Und ich habe mir jetzt, inspiriert von heute Nachmittag in der Sonne, habe ich mir jetzt nochmal einen schönen, du magst dich jetzt vielleicht drüber lustig machen, bestimmt, aber du hast ihn auch früher gerne getrunken, einen schönen Aperol Spritz gemacht.
Ach du Scheiße.
Ja, ein bisschen, darf man das so sagen, schwul?
Ja.
aber ich trinke ihn gern.
Passt aber auch zu dir. Weiß ich auch gar nicht, ob ich den früher gern getrunken habe, du.
Doch, komm.
Weiß ich nicht. Getrunken ja, gerne weiß ich nicht. Das war auch so ein bisschen Zwang. Ich weiß ja auch bis heute nicht, ob ich eigentlich wirklich gern Gin Tonic trinke. Das ist so, ja, ich trinke das, ja. Also man gewöhnt sich so dran, aber eigentlich will ich doch nur Wodka Red Bull saufen.
Das stimmt. Und das in Massen.
Ja.
Am liebsten.
Ja, so richtig lecker.
Mhm.
Aperol Spritz hast du dir gemacht. Was machst du den, das ist ja eine Glaubensfrage, machst du den mit Prosecco Venezio oder machst du den mit Weißwein?
Venezio.
Das bedeutet?
Veneto.
Was bedeutet das?
Das bedeutet mit Prosecco.
Oh, in deinem Fall Champagner wahrscheinlich.
Nee, tatsächlich habe ich ein Waldo. Weil meine Frau liebt Waldo.
Oh,
meine
auch.
Aber nicht den normalen,
oh,
sondern den Pré-Cru oder irgendwie sowas heißt der. War mir nicht ganz bewusst, dass es bei Waldo drei Abstufungen im Prosecco gibt. Also mir war klar, es gibt den Standard, der auch wirklich gut ist. Und es gibt diesen wirklich hochklassigen, der dann auch keine 7, 8 Euro die Flasche kostet, sondern eher gehen Richtung 20. Und dann gibt es noch was dazwischen. Und den habe ich jetzt vor kurzem gekauft in Vorbereitung auf Quarantäne. Und den, ich schmecke zwar keinen Unterschied zu dem normalen
Waldo. aber du fühlst dich besser, weil du mehr dafür gezahlt hast, oder?
Kann ich fühle mich gut.
Ja, sehr gut. Ja, ja. Sag mal, hast du schon mal von Moët Chandon den Eischampagner getrunken?
Ja.
Da habe ich zu Weihnachten eine Flasche geschenkt bekommen. Und dann hatten wir so über die Weihnachtsfeiertage Besuch von Evas Schwester, Evas meine Frau. Und dann habe ich den aufgemacht. Und die Damen waren schier auf begeistert. Also,
ja.
Und weißt du warum?
Weil der so süß ist.
Der schmeckt wie ein Waldo, verstehst du? Ja. Dann haben die auch noch gesagt, oh, ist ja lecker. Bestes Zitat. Oh, ist ja lecker, den muss ich mir auch mal kaufen, der schmeckt ja wie ein Waldo. Ja, der kostet nur 40 Euro mehr als ein Waldo. Das macht ja auch gar keinen Sinn dann, oder? Also meine Frau sagt,
der
schmeckt mir und so. Das ist endlich mal ein Champagner, der mir schmeckt. Dann sagt der schmeckt ja auch gar nicht nach Champagner. Also das, aber meine Frau trinkt das tatsächlich auch nicht so gerne.
Es ist ja sogar so, dass das in deiner, ich sag bewusst, in deiner Lieblingsbar, oder einer deiner Lieblingsbars.
Boah, welche soll denn das sein?
Die Hugos Weinbar.
Oh.
Ist vielleicht nicht deine Lieblingsbar, aber eine.
Nö, aber gehe ich gerne hin.
Sehr gerne,
gerne
magst.
Ja,
sehr gerne magst. Dort serviert man ja auch gerne den Wet on Ice mit Limetten und Minze und so weiter drin. Was ja für mich überhaupt gar nichts mehr mit Champagnergenuss zu tun hat, sondern das ist dann irgendwie so eine Longdrink-Scheiße.
Macht gar keinen Sinn, aus meiner Sicht. Gar keinen Sinn. Okay, für Moët macht das natürlich schon Sinn, weil sie sich eine neue Zielgruppe damit abholen. Mhm. Aber wenn man aus Überzeugung gerne Champagner trinkt, und das behaupte ich von mir. Ja, es hat, natürlich schwingt wie bei jedem Markenartikel immer ein gewisses Image mit, was man natürlich auch gerne konsumiert. Habe ich aber auch kein Problem damit. Ich verdiene ja mein Geld damit, mit Werbung und Image und Markeninszenierung. Natürlich, wenn man Champagner trinkt, trinkt man ihn nicht zu 100% nur wegen dem Geschmack. Aber ich trinke Champagner wirklich gerne, auch wegen dem Geschmack. Es schmeckt mir, besser als Prosecco. Und deswegen ist Moët Eis leider gar nichts für mich.
Würdest du sagen, es gibt ja so Leute, die behaupten, dass sie von Champagner den schönsten Rausch haben, nein, den man haben kann. Empfindest du das auch so?
Nein.
Nein. Rausch ist Rausch.
Nee, Rausch ist nicht Rausch, aber ich könnte tatsächlich jetzt gar nicht zuordnen, mit welchem Getränk ich welche Art von Rausch jemals erzielen konnte in meiner doch jetzt mittlerweile sehr langen Karriere als professioneller Trinker. Nein, Rausch ist nicht Rausch, aber ich würde nicht behaupten, dass ich von Champagner einen besseren Rausch habe als von anderen alkoholischen Getränken. Das kann ich jetzt nicht.
Also ich assoziiere ein ganz bestimmtes Erlebnis mit Champagner über Genuss. Und zwar, das war auf dem BMW Open vor vielen Jahren in München.
Das war eine tolle Veranstaltung.
Das waren viele tolle, weil da waren wir ja ein paar Jahre hintereinander, ne? Jedes Jahr eigentlich. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich meine, das müsste irgendwie so 2014 vielleicht irgendwie gewesen sein. Es war Sonntag, herrlichster Sonnenschein. Gab natürlich wie immer, gibt es ja dort einen in dem VIP-Zelt im
das
Obergeschoss.
Das beste VIP-Zelt, das ich kenne. Und die BMW VIP-Lounge bei dem Golfturnier der BMW Open ist das Beste oder mit das Beste zumindest, was ich im VIP-Bereich bisher erlebt habe.
Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich was Besseres erlebt habe. Also ich habe jetzt gerade parallel nochmal geguckt, weil ich mich den Familiennamen nicht mehr parat hatte. Aber unser Freund Ali,
war das herrlich.
Unfassbar sympathischer, cooler, witziger Typ.
Fernsehkoch. Sag seinen Namen nochmal.
Ali Güngörmüş.
Güngörmüş.
Genau. Hat auch das Restaurant Pageo in München.
Ja.
Wirklich toller Typ.
Und wir haben uns total mit ihm angefreundet. Weißt du, wir haben Wein getrunken und gelacht und lustig war es. Und auf jeden Fall ein super, 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 super sympathischer Typ. Und weißt du, was mir, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube, das ist länger als 2014, ich glaube, das ist fast 10 Jahre her schon, was mir bis heute absolut in Erinnerung geblieben ist, die Entenfleischpflanze. Weißt du das?
Ich wollte es gerade sagen.
Meine Güte, waren die lecker.
Ja.
Fleischpflanzerl aus Entenfleisch. Mein Gott.
Ja. Also ich muss ja zu meiner oder eigentlich kann ich es ja für dich auch sagen, weil wir hatten uns vor kurzem mal darüber unterhalten. Ich muss es zu unserer Schande gestehen, wir waren noch nicht in seinem Restaurant in München. Noch nie. Obwohl das von außen wirklich eine Top-Location ist und ich kenne ein, zwei Leute in meinem Bekanntenkreis, die dort schon das ein oder andere Mal waren und auch Wiederholungstäter dort waren und die gesagt haben, es ist einfach großartig dort. Ich finde, wir sollten uns, wenn dieses ganze Thema Corona obsolet ist, sollten wir einen Ali besuchen gehen.
Weißt du,
er wird nicht wissen, wer wir sind, aber wir wissen, wer er ist.
Weißt du, warum ich bisher da noch nicht hingegangen bin? Weil ich glaube, dass es ein sehr elegantes Restaurant ist und sehr gediegen. Und das mag ich nicht so, ehrlich gesagt. Also ich habe schon öfter natürlich in solchen Restaurants auch gegessen. Und ich weiß mich da auch zu benehmen, darum geht das nicht. Aber ich mag laute, lebhafte Restaurants. Ich liebe gutes Essen. Und ich liebe sehr hochwertig zubereitetes Essen und ich esse auch gerne teuer und edel und schick, aber ich mag es laut, ich mag es lebhaft, ich mag es ungezwungen. Was ich nicht so gerne mag, ist sehr vornehm, sehr ruhig, sehr viele Regeln für den Gast auch. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ja. Finde ich auch nicht angemessen. Also warum? Gut, es gibt sicher Leute, die das genau das genießen, aber zu denen gehöre ich nun mal nicht. Ja. Für mich ist es anstrengend. Und das macht dann für mich gar keinen Sinn, weil ich ja für den Genuss im schlimmsten Fall ja auch selbst bezahlen muss und dafür sehr viel Geld. Und dann möchte ich das ungezwungen haben. Und das ist der Grund, warum ich bei ihm noch nicht war, weil es wirkt auf mich von außen sehr gediegen und sehr vornehm. Und ich bin der Brennertyp. Ja? Laut, krachend, lustig, ungezwungen. Ja?
Aber das ist eigentlich auch etwas, was wir irgendwie seit vielen, vielen Jahren immer wieder beobachtet haben. Allein schon die wöchentliche Frage nach, wir gehen heute Abend essen, wo gehen wir denn hin? Und es ist in der Regel ganz selten das gleiche Restaurant, sondern immer irgendwas anders und in vielen, vielen Malen auch ein Reinfall, bis auf wenige Ausnahmen. Aber was ja wirklich spannend ist, und ich glaube, das ist aber auch etwas, was so aus den, keine Ahnung, aus den 70er, 80er Jahren vielleicht noch irgendwie nachwirkt.
Die du ja miterlebt hast.
Oder? Nee, die ich natürlich nicht miterlebt habe, aber ich habe jetzt gerade so dieses Bild vom Tantris vor den Augen. So als der Gast in einem 1-, 2-, 3-Sterne-Restaurant quasi dankbar sein musste, dass er dort ist und sich deshalb total devot diesem Dogma des Gastgebers hingegeben hat. Und das finde ich, das haben wir ja auch schon ganz oft bemängelt, dass wir toll gegessen haben, großartig gegessen haben, dass es tolle Restaurants waren, aber dass es von der Atmosphäre her so furchtbar war, dass wir gesagt haben, da gehen wir nicht mehr hin, obwohl das Essen toll war.
Du, ich glaube auch, dass diese Restaurants ihre Berechtigung haben, weil es sicherlich eine Menge Leute gibt, die das mögen, ja, die das dieses extra Vornehme, die da drin was Besonderes sehen. Ja? Heute machen wir uns zurecht, heute halten wir besondere Benimmregeln ein, um dem Essen und dem Genuss hier noch mehr Respekt zu zollen. Und da gibt es sicher viele Leute, die genau das genießen. Ich gehöre nicht dazu, du auch nicht. Das ist, wir wollen tolles Essen, wir wollen... Ja, tolle Zubereitung.
Sind wir da eher so die Konsum-Assis oder sind wir einfach die neue Generation, sagt, nein, wir wollen geil essen und trinken, aber wir haben keinen Bock auf
uns zu benehmen.
Auf Schlips und schon benehmen im Rahmen, aber wir haben keinen Bock, einen Anzug mit Krawatte oder Fliege oder so einen Kack anzuziehen, wenn wir abends dann ausgehen und was essen wollen.
Möchte ich auch nicht. Also es ist ja auch eine Stilfrage, ja. Also Assi, ja, sind wir bestimmt, nein, Quatsch, aber es ist einfach anders. Ganz spannende Frage finde ich übrigens auch, die weiß ich auch gar nicht, wie du die jetzt beantwortest. Sagen wir mal, Sterne essen oder Essen auf sehr hohem Niveau zubereitet, sehr fein angerichtet, sehr komplex, verschiedenste Geschmackskomponenten, einfach ein ganz handwerklich tolles Essen, wobei, das möchte ich gar nicht sagen, handwerklich, weil das andere ist halt auch handwerklich, versus richtig gutes, einfaches Essen.
Boah, finde ich beides. Finde ich, das eine geht nicht ohne das andere, finde ich. Also ich kann dir ein Beispiel geben. Wie du weißt, war ich ja Anfang des Jahres über Silvester auf Sylt, wo ich auch meiner Freundin und zukünftigen Frau ja auch einen Heiratsantrag gemacht habe. Und dort waren wir im Söringhof und haben bei dem Zwei-Sterne-Koch Johannes King einen Abend verbracht. Sensationell. Eine super Balance zwischen das, was wir gerade eben gesagt haben, was wir nicht mögen, ne? Also dieses Anzug und Schlips und ganz viele Formalitäten und so weiter, wir machen hier Zwei-Sterne-Küche, das ist hier was Besonderes, das ist nicht irgendwie einfach nur Kochen, sondern so ein bisschen Kunst, aber wir sind auch lässig und wir nehmen das cool hin. Also für mich oder für uns beide ein super gelungener Abend. Ich muss tatsächlich und da hoffe ich, da sage ich jetzt dem Johannes King nichts Böses, Das war sensationell, was die dort auf den Tisch gebracht haben. Aber noch sensationeller für mich, fand ich, war die Weinbegleitung. Hm. Die hat fast so viel gekostet wie das Menü, was irgendwie ein bisschen schräg war, weil das natürlich auch
die ist in Tantris teurer als das Essen. Ja? Ich war noch nicht dort, genau aus dem Grund, den wir gerade so lange diskutieren schon. Ja, aber ich habe schon öfter Menükarten gesehen oder zugeschickt bekommen von Freunden, die dort waren. Und wenn du die volle Weinbegleitung nimmst, ist die teurer als das Menü.
Ja.
Krass.
Also ich hab mir, und deswegen fand ich das so, kann man ja sagen, das 8-Gänge-Menü bei Johannes King kostet 325 Euro, glaube ich. Und die Weinbegleitung dazu, da gab es zwei Abgrenzungen, einmal das Entry und High-End, so ungefähr. Und ich habe die höhere Variante genommen,
natürlich.
Für die 8 Gänge. Und die lag dann irgendwo bei knapp bei ich glaube, 200 oder 180 oder irgendwie sowas. Aber, muss dazu sagen, ich habe mir der Kellner und die Sommelier-Dame, wirklich auch tolle Typen, ich habe dann so ganz nonchalant gefragt, so, ich hätte gerne, könnt ihr mir bitte jeden Wein aufschreiben, den ihr heute ausschenkt? Weil das, mich würde es einfach interessieren, was ich dann getrunken habe, damit ich mich darauf erinnern kann. Und die hatten, ich habe jeden einzelnen Wein gegoogelt im Nachgang. Ich nehme ja da gerne die Vino-App her, nicht nur um zu gucken, wie ist der Wein geratet, sondern wo kann ich ihn auch bestellen, weil das ist irgendwie eine ganz coole Plattform.
Da habe ich noch nie was gefunden.
Echt?
Noch nie. Nee,
ich schon.
Jedes Mal, wenn ich diese App benutze, sagt er mir, okay, den Jahrgang, den du jetzt gerade suchst, den weiß ich gerade gar nicht. Und der Jahrgang eins davor, der kostet das, aber den kannst du jetzt leider auch bei mir nicht kaufen hier. Also ich finde die App gar nicht gut. Aber ich weiß,
ja, wenn du einen speziellen Jahrgang suchst, dann ist es immer schwierig. Aber so grundsätzlich, so Weingüter und Weine, das finde ich ist immer eine ganz gute Indikation. Aber, also das, was ich sagen wollte eigentlich, ist, dass jede Weinflasche, die ich an dem Abend, und es waren 8 Gläser, ich habe mir zwischenzeitlich dann auch gedacht, weil wir sind da mit nüchternem Magen reinmarschiert, so wow, okay, mit Aperitif und so weiter, das wird ein Spaß, ich kann nicht mehr zurückfahren, war keine Flasche dabei, die unter 50 Euro gekostet hat. Und das finde ich dann schon ziemlich geil. Also das, ja. Also nicht so dieses, ich nehme 200 Euro für eine Weinbegleitung für 0,1 je Glas und dann mache ich hier so 20, 30 Euro Weine, sondern hau da auch richtig einen raus. Fand ich extrem sympathisch und ich muss wirklich sagen, von diesen 8 Weinen waren alle 8 fantastisch.
Das war schön.
Das ist richtig schön. Aber, das war ja deine Eingangsfrage, ist es das oder ist es bodenständige Hausmannskost.
Genau.
Ich finde, es ist nicht entweder oder, sondern es ist eigentlich beides. Weil es ist natürlich klar, jetzt auch wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke, das ist was Besonderes. Ne? Das ist ein besonderer Anlass. Das ist ja auch keine richtige Küche und kein richtiges Kochen, was die dort machen. Das ist ja Kunst. Ne? Und das ist auch nicht was, finde ich auch nicht was für jeden Tag. Deswegen gute bayerische Küche, gute Hausmannskost finde ich auch cool.
Liebe ich. Ich glaube bei mir, und also wirklich, ich bin ein Fan von tollem und hochwertigem Essen und tollen und teuren Restaurants. Ich gebe das auch zu. Ja. Das ist, wenn ein gewisses Preisniveau herrscht und die entsprechende Leistung auch erbracht. Und was ich gar nicht mag, was ich wirklich hasse, ist teuer, aber nicht abliefern, sowohl in der Qualität als auch im Service, im Ambiente etc.
Oh, da bist du ja besonders
empfindlich. Das hasse ich wie die Pest.
Da bist du.
Aber wenn das alles stimmt, dann fahre ich da auch total drauf ab, gebe ich zu. Ja. Das liebe ich, diesen besonderen Moment. Dennoch, müsste ich mich entscheiden, wäre es immer die Portion Spaghetti mit Tomatensauce.
Das im Brenner.
Das liebe ich. Nicht im Brenner, die im Brenner sind gut, aber in einem wirklich guten italienischen Restaurant, wo man zumindest glaubt und hofft, dass da noch die Nonna in der Küche steht und diese Tomatensauce schon seit gestern schmürgelt und kocht und so. Und das kostet dann 6,80 Euro das Gericht und mit einem guten Büffelmozzarella dazu, da gehe ich in die Knie.
Ehrliche Küche.
Das liebe ich über alles, über alles.
Ja. Kannst du dich noch erinnern, als wir in diesem kleinen Italiener in Schwabing waren, in der Nähe von dem Lustspielhaus, Ocandeli?
Ja. Ja.
Das war doch irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen. Ne? Da war ja tatsächlich auch die Nonna in der Küche gestanden und ich fand die Speisekarte, das war alles okay, das stand, klang jetzt nicht super spektakulär, aber das Essen war fantastisch, ne?
Da kann ich mich jetzt an dieses Lokal nicht erinnern.
Tatsächlich.
Hört man, dass ich da gerade eine Nuss mir so...
Ja, hört man.
Das ist der Wein.
Ja, der hart ist.
Ja, ich habe ja schon köstlich Sushi gegessen und hätte jetzt gar keinen Hunger, aber durch den Wein, durch den zunehmenden Weingenuss, werden diese Wasabi-Nüsse, die ich hier stehen habe, immer, immer verlockender für mich, Entschuldigung. Sushi, du, das wollte ich dich vorhin noch fragen. Bei uns gab es heute Sushi. Und da haben meine Frau und ich überlegt, wann wir eigentlich unser erstes Sushi gegessen haben. Das ist ja eigentlich immer noch ein Trendgericht. Ja? Also das
ich weiß,
ja
noch wann ich das erste Mal Sushi gegessen habe.
Ich auch, aber das wollte ich dich jetzt fragen. Wann und wo?
Bei der Sarah.
Hast du dein erstes Sushi gegessen?
Auf der Geburtstagsfeier.
Wer ist die Sarah?
Die Sarah ist eine Freundin, die wir kennengelernt haben in der Zeit, als wir im Münchner Nachtleben sehr aktiv waren. Ne?
Oh ja, da waren wir wirklich sehr aktiv. Das hat Spaß gemacht. Wir sind sehr gute Freunde geworden. Und ja, die Sarah hat eine schöne Geburtstagsfeier offensichtlich gemacht, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern. War ich da
doch,
dabei? Bestimmt, oder?
Ja, da warst du da. Da waren wir alle dabei. Der Mini war auch dabei. Den Mini müssen wir nachher nochmal anders. Mini ist auch ein Freund. Warum Mini? Und
kann sich jeder denken. Kann sich jeder denken.
Ja, genau, richtig.
Und es ist auch genauso, was der erste Impuls jetzt auslöst. Deswegen, ja.
Ja. aber es war tatsächlich so und lustigerweise muss ich da wirklich zu meiner Schande gestehen, als das war bei Ihnen zu Hause in München im Elternhaus damals noch und ich weiß, dass das Geburtstagscatering von Sarahs Geburtstag kam von Michi Käfer.
Oh ja.
Und da gab es Sushi. Und ich dachte, und ich habe dieses Buffet gesehen und auch Sushi natürlich gesehen und dachte mir noch so, okay, es hat draußen ungefähr 27 Grad. Wer zur Hölle will jetzt rohen Fisch essen auf Reisbällen? Und habe das dann dort das erste Mal tatsächlich bewusst, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon mal gegessen habe, aber da sehr bewusst wahrgenommen und sehr bewusst gegessen und habe mir gedacht, boah, das finde ich richtig geil.
Komisch. Es ist das erste Käferbuffet, an das ich mich nicht erinnern kann. Echt? Normalerweise, ich würde ja sagen, ich kann mich an, nicht nur Käfer, ich kann mich an jedes Buffet erinnern, an dem ich mich schon gelabt habe.
Gelabt, ja, großzügig.
Und das waren wirklich einige Buffets. Aber da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Mhm. Und hat es dir geschmeckt?
Mhm. Ich fand das alles toll. Hat mir sehr gut geschmeckt.
Du hast das Pascha gerade angesprochen. Da habe ich mein erstes Sushi gegessen und meine Frau auch, unabhängig voneinander.
Wir kannten
uns ja da gar nicht. Ja, das Pascha war ja ein totaler Innenclub mal hier in München. Die hatten doch ein Restaurant dabei, wo du tagsüber und abends essen konntest, bevor man dann im Club gefeiert hat.
Als es noch in der Rosenheimer Straße
genau,
war. Ne?
Genau, genau. Ja. Und das Restaurant war nicht schlecht. Ja. Das war ziemlich szenig, cool eingerichtet, super Musik. Wenn man entsprechend Umsatz im Restaurant gemacht hat, durfte man dann auch an den strengen Türstehern des Paschas vorbei. Ich glaube, über den Hintereingang sogar. Ja. Das war für viele der Weg, die es normalerweise nicht in den Club geschafft hatten, über eine opulente Rechnung im Restaurant. Haben die sich dann doch ihre Plätze dort dann wahrscheinlich erkauft. Und wir waren auch ab und zu essen dort. Und ich hatte einmal eine berufliche Veranstaltung dort, mit, keine Ahnung, 15, 20 Leuten haben wir dort zu Abend gegessen aus dem beruflichen Umfeld. Und wir hatten, ich glaube, ein Menü bestellt. Und wir haben dann aber gesehen auf der Karte, hier gibt es Sushi. Und das war brandneu in München. Ja? Also meine Frau und ich haben vorhin darüber gesprochen, wir sind uns nicht sicher, ob es überhaupt schon irgendwo gab. Wahrscheinlich in irgendeinem asiatischen Lokal schon, aber so, ich sag mal, im Szenebereich waren die im Pascha-Restaurant die ersten, die Sushi angeboten haben. Man hat das schon immer wieder gehört. Und dann haben wir den Kellner gefragt, ja, was denn das genau jetzt ist, Sushi, und ob das wirklich mit rohem Fisch etc. Und er hat gesagt, ja, wisst ihr was, Jungs, ich bringe euch einfach ein paar Boller, ein paar Sushi-Stücke, dann könnt ihr die mal probieren. Ich habe es zwar mit Lachs, wo wir wieder beim Thema sind. Die Folge muss irgendwas mit wie viel kostet
alter der Lachs?
Oder ja, genau.
Alter Lachs. Ja,
wo vielleicht? Steht denn der Lachs? Oder? auf jeden Fall war es Lachs, was auch übrigens bis heute mein absolutes Lieblings-Sushi ist. Lachs. Lachs, um nochmal drauf zurückzukommen, ich habe dir ja empfohlen, iss ihn mal im Brenner. Der Lachs, wenn er eine gute Qualität hat, ist unfassbar geil. Lachs in einer geilen Sushi-Qualität. Ich lade dich das nächste Mal ein, sobald wir hier wieder aus der Quarantäne raus dürfen, auf das Sushi hier in Herrsching, wenn du mit deiner Familie zu uns kommst. Die haben einen unfassbar geilen Lachs. Und auf jeden Fall Sushi im Pascha, das erste Sushi, waren so diese Nigiri, das ganz einfache, weißt du, mit diesem Algenblatt drumherum, das, was du gar nicht mehr essen würdest heutzutage, ja? mit diesem Algenblatt drumherum, Reis und innen drin so ein ganz bisschen Fisch. Und wir haben es gegessen, ich weiß nicht, das hat mir total gut geschmeckt und dann habe ich mir aber sofort eingebildet, dass mir jetzt schlecht davon wird.
Oh Mann.
Ja, weil roher Fisch und,
und alles. Da muss einem so schlecht werden.
Ja, genau, ist mir auch sofort dann quasi schlecht geworden und das lasse ich jetzt erstmal. Ich habe es nicht vergessen, ich bin dann ein paar Wochen später nochmal hingegangen, nur um das Sushi nochmal zu essen. Und es hat mir wieder fantastisch geschmeckt, mir ist nicht schlecht davon geworden. Und seitdem bin ich großer Sushi-Fan. Und Gott sei Dank, nicht nur ich, sondern viele andere auch. Somit ist dann auch bei uns hier in Deutschland und in Bayern die Sushi-Kultur ja nach oben gekommen. Heutzutage kann man ja an vielen Stellen ganz fantastisches Sushi bei uns auch essen. Mhm. Und darüber freue ich mich. Ich liebe Sushi. Wo hast du das beste Sushi deines Lebens gegessen?
Boah. Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen, wo das allerbeste Sushi jemals war. Aber ich kann auf alle Fälle sagen, dass ich in USA, also in L.A., das ich ja seit einigen Jahren beruflich immer mal wieder besuchen darf mit Kollegen und da ein paar Tage dann auch Freizeit verbringen kann, bevor die Veranstaltungen dann losgehen oder Termine losgehen. Also da sowohl im Nobu als auch im Tao gibt es hervorragendes Sushi, aber auch tatsächlich auch in Las Vegas. Und vor allem das, was ich in Amerika am Sushi so liebe und was wir eigentlich hier in Europa und vielleicht auch in München noch nicht so sehr haben, ist das Sushi, das dann mit Soßen angereicht wird. Oh. Also du liebst es ja, ne? Das, also das weiß ich ja, diese dicken Mayonnaise, Chili-Soßen. Oh,
richtig, nochmal, weil ja die Kohlenhydrate von dem Reis noch nicht ausreichen. Dann nochmal mit Fett anreichen. Oh, das liebe ich.
Ja. Also das ist, das finde ich, das war super Sushi, aber auch hier in München, ob das jetzt das Izakaya ist, was natürlich, wo wir auch schon öfter zusammen waren, was wirklich toll ist, auch die Komposition, auch was so nebenbei noch so rundherum um das Sushi gereicht wird, oder auch im, na, wie heißt das, oberhalb von Mandarin?
Nobu?
Matsuhisa, auch Nobu, ja. Auch das ist toll. Also, aber es muss nicht immer so dieses High-End-Sushi sein. Wir haben vor ein paar Tagen, ich glaube, es war Montag oder Dienstag, bei Kim's Sushi bestellt.
Mhm. Lecker.
Die sitzen in Schwabing und die liefern am liebsten eigentlich nur innerhalb von Schwabing. Und wenn du dann irgendwie außerhalb bist und ich bin ja auf der, oder wir sind ja auf der Schwanthaler Höhe oben, ist es natürlich ein bisschen weiter weg von Schwabing, deswegen ist es immer so ein bisschen eine Diskussion und über Mindestbestellwerte und so weiter. Auf alle Fälle habe ich dort jetzt diese Woche bestellt und auch das war fantastisch gut. Also, und vor allem mein Tipp, wenn es irgendjemand mal diesen Podcast sich anhören sollte und zufällig auch in München ist, Kim's Sushi, den pikanten, lauwarmen Tofu-Salat dazu bestellen.
Lecker, den hast du schon mal bestellt. Der
absolute Kracher.
Lecker. Lecker. Ja. Den mag ich sehr gerne. Den hast du schon mal bestellt, als wir gemeinsam dort dort bestellt haben. Absolut. Sag mal, wenn du so oft in L.A. bist, warst du schon mal im Catch essen in L.A.?
Im Edge?
Catch? Wie
Catch?
Catch of the Day?
Nein, leider nicht, weil ich musste meiner Schande... Nein, war ich noch nicht. Weil wir waren einmal abends, wollten wir dorthin und dann gab es, wie immer in L.A. es ist, wenn du nicht Tage vorher reservierst oder zufällig prominent bist.
Oder Prominente kennst.
Oder Prominente kennst, dann kriegst du in aller Regel keinen Tisch.
Ich war schon dort essen, wie du dir vorstellen kannst. Deswegen stelle ich dir diese Frage auch, weil ich ja auch Prominente kenne. Und das war eine Erfahrung, die nicht mehr in diesem Podcast jetzt passt. Wir sind schon bei über einer Stunde. Aber davon muss ich dir erzählen. Eine Erfahrung once in a lifetime. Davon gibt es nicht so viele, was man an besonderen Gastronomie-Erfahrungen hat. Bei einer warst du dabei. Das war damals The Box in London. Oh, beim Champions League-Finale, als unser Verein FC Bayern München dort gewonnen hat und wir am Vorabend in The Box in London waren. Darüber müssen wir mal reden. Und dazu gehört auch dieses legendäre Abendessen im Catch in L.A., von dem ich dir erzählen muss. Wir müssen mehr über unsere Leidenschaften reden. Ich möchte mit dir über Hotels reden. Ich habe es gesagt, ich möchte mit dir über Lounges reden. Ich möchte mit dir über Reisen sprechen. Ich will dir erzählen, wie es ist, mit Lothar Matthäus im Privatjet zu fliegen. Ich möchte dir aber auch erzählen, wie es ist, wenn dir gesagt wird, dass du für den Privatjet zu schwer bist.
Okay.
Ich will dir erzählen, wie es ist, mit Javi Martinez im Krankenwagen ältere Menschen während der Corona-Krise mit Essen zu beliefern. Und ich möchte dir auch ganz bodenständig erzählen, wie es ist, auf einem Filmdreh in Tirol in Hundescheiße zu steigen als Chef am Set. Das sind meine Themen, die ich mir so vorbereitet habe, eigentlich für heute. Mhm. Wir haben nur über Fressen geredet, aber das passt auch. Unser Podcast heißt ja Fresschen Deluxe. Aber ich möchte einen Ausblick geben, dass es über die reine Fleischeslust in unserem Podcast auch noch über ganz andere Themen gehen kann. Was möchtest du gerne noch erzählen? Gibt es Dinge, die dir am Herzen liegen, die wir heute vielleicht noch nicht untergebracht haben, aber wo du dich freuen würdest, wenn wir da künftig mehr drauf eingehen können? Gibt's
da was? Ich glaube, dass es mit den Themen, die du jetzt gerade angestellt hast oder vorangestellt hast, dass es da ganz viele Erlebnisse und sehr lustige Geschichten daneben bei oder dazu gibt, die auf unseren gemeinsamen Reisen entstanden sind und die wirklich großartig waren. Und
was war denn die schönste Reise, die wir zusammen gemacht haben?
Hongkong fand ich ziemlich gut.
Sehe ich auch so. Hongkong war spitze.
Ja. Der ganzen Atmosphäre und weil es auch irgendwie so das erste Mal dann China, auch wenn es natürlich nicht richtig China ist, weil es immer noch Hongkong sehr europäisch ist, aber Hongkong fand ich toll.
Ich war ja schon öfter auch im echten China. Erzähle ich dir auch gerne mal, wie es ist, Hühnerfüße, Qualle und Alligator zu essen.
Und aber ja, interessant.
Seidenraupen.
Schmeckt Alligator wie Krokodil?
Das weiß ich nicht, da ich noch kein Krokodil gegessen habe.
Das habe ich ja nicht gegessen.
Aber ich kann dir sagen, die Seidenraupe sind die Chips des gutbürgerlichen Chinesen. Und wenn man sich überwunden hat, schmecken die wirklich richtig gut.
Okay. Frittiert.
Frittiert, auf jeden Fall. Ja. Wir müssen auch irgendwie auf jeden Fall irgendwie so eine Instagram-Seite für unseren Podcast machen, wo man dann genau solche Fotos auch online stellen kann. Ja,
da habe ich ganz viele.
Ja, ich auch.
Da habe ich auch sehr gute Bilder.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich würde ja auch in der Hongkong, in der weil es wirklich viele Facetten beschreibt, unserer gemeinsamen Reisen, die Geschichte erzählen, als du dich in Miesmuscheln ertränken wolltest.
Oh ja.
Das wäre auch, ist auch eine schöne, schöne Geschichte. Also, das, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es gibt wirklich sehr viele tolle und witzige Erlebnisse, die wir auf diesen Reisen hatten, die wirklich stundenfüllend sind.
Ja. Ganz wichtig ist mir aber auch, dass wir jeder Folge so einen Clickbait-Titel geben, ja? Also so einen reißerischen, ja? Also der dann dafür steht. Ja? Diesmal könnte es sein, alter Lachs stinkt nicht. Ja? Und fürs nächste Mal machen wir mit Lothar Matthäus im Privatchat, das reicht eigentlich schon.
Ja?
Und dann das Miesmuschel-Fiasko und da fällt uns noch was ein. Aber da habe ich Spaß dran, ja, dass wir uns da noch lustige Titel überlegen, ja, was wir so alles gemacht haben.
Ja, ja. Wollen wir eigentlich auch, weil ich weiß natürlich, dass du hast ja vor kurzem dein neues Auto bekommen.
Ja.
Wollen wir auch über Autos mal sprechen?
Nein.
Nein.
Doch, natürlich. Doch, natürlich. Wir auch über Autos.
Okay.
Auf jeden Fall, ich liebe Autos. Autos machen Spaß, Autos sind sehr teuer. Bei mir meistens die teuerste Position in der Gesamtkostenkalkulation. Aber ist mir auch sehr wichtig. Ich fahre ja auch sehr viel Auto, wie du auch. Mhm. Und das macht schon Spaß.
Also ich glaube, es gibt sehr viele spannende Geschichten und Themen, die wir noch vor der Brust haben.
Glaube ich auch. Und wenn wir noch ein bisschen lockerer werden, dann wird das auch noch ein bisschen lustiger hier alles.
Ja.
Und wir nähern uns der Sache einfach an.
Ja, so machen wir es.
Du, ab Mittwoch mache ich übrigens, das könnte dann auch ein Thema im Podcast sein, 10 Days Vegan Challenge.
Oh Gott.
Von 1. April bis Ostern ziehe ich 10 Tage vegan durch. Ich werd das medial begleiten, ja, für meine 500 Instagram-Follower. Und bin ich mal gespannt. Ich glaube
und
nicht.
Und dann wirst du Tofu-Würstchen essen.
Ja, achso, nee, oder was? Oder,
nee, nee, Schlangenkopf wirst du nicht. Weil du wirst Nudeln essen.
Also pass auf.
Weil das ist vegan. Ja. Nudeln mit Tomatensoße, Nudeln mit Käsesoße, Nudeln mit Butter.
Eins so. Kann ich dir unterschreiben. Ich werde in meinem ganzen Leben nicht mehr schlank. Egal wo es hingeht. Schlank.
Das
ich habe neulich, mit meinem Kunden und Partner, Javi Martinez, ist ein Spieler beim FC Bayern München und bei der Agentur, wir betreuen ihn und ich habe sehr viel mit ihm zu tun und ein super freundschaftliches Verhältnis. Und er kritisiert natürlich, er als Top-Athlet und Leistungssportler, der ja auch Wert auf Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeiten legt, kritisiert bei mir natürlich zu Recht auch immer das leichte Übergewicht. Ja. Und wie so oft haben wir auf einer Fahrt zu einem Termin mal wieder einen Diätplan von mir besprochen. Ja? Er bringt mir da auch proaktiv immer wieder Vorschläge mit. Und dann ging es auch um Gewichtreduktion. Und erstmal war sehr amüsant, wie er mein aktuelles Gewicht eingeschätzt hat. Etwas mehr, als es wirklich ist.
Okay.
Und wo es denn hin soll, ja, und ich habe dann auch gesagt, so, ja, so du, wenn es denn zweistellig wird, bin ich ja schon absolut zufrieden. Und hat gesagt, ja, are you crazy, ja, du musst ja 75 Kilo, 80 Kilo, ja, und ich sage, okay, Robbie, let's be realistic, okay? Ja, also ganz ehrlich, egal wo diese Reise hingeht, ja, wenn ich ein zweistelliges Kilogewicht erreiche, dann haben wir alle gewonnen. Ja. Alles andere, it's not gonna happen. Dafür ist mir Fresschen Deluxe einfach zu wichtig.
Wie viel wiegt denn ein Javi Martinez?
Ein Javi, ach, das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich schätze, er ist ein großer Typ.
Der ist doch ein Muskeln ohne Ende.
Oh, ja, gut, das ist natürlich auch so ein Hühnerbrüstchen, aber nein, Javi ist ein Athlet, keine Ahnung, ich schätze mal 80 Kilo wahrscheinlich oder so. Er ist okay. Ein großer Typ, aber mit ihm kann ich mich nicht messen. Auch eine schöne Geschichte, die ich erzählen möchte, aber das jetzt, dauert jetzt zu lange, wie ich mit ihm und anderen Spielern des FC Bayern München auf einer kleinen Poolparty in L.A. war.
Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, du kennst sie schon, aber wir müssen nochmal drüber reden.
Und vor allem, schade, dass es, wir müssen uns wirklich auf diesen Punkt vorbereiten, in der wir dein Pool-Outfit beschreiben.
Richtig, darum geht's. Wie rettet sich ein dicker, weißhöpfiger, kahlköpfiger, mit 30er Deutscher auf eine Poolparty mit Top-Athleten, die meisten südländischer Natur, Multimillionäre und Weltstars. Ja? Also als ich die Einladung bekommen habe, da mitzukommen, da habe ich mir was einfallen lassen, sage ich mal. Ja? Aber es hat geklappt.
Es hat sehr gut geklappt, glaube ich.
Es hat geklappt. Aber dazu auch beim nächsten Mal mehr. Ja. Und viele weitere Geschichten. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ich denke mal, es hört sowieso schon niemand mehr zu. Insofern, lass uns Schluss machen. Lass uns noch privat kurz ein kleines Gläschen trinken und überlegen, was wir hier aus unserem kleinen Projekt machen.
So machen wir es. Es war mir eine Freude. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war heute Vormittag so mit Sonnenschein und leichter Müdigkeit, weil ich letzte Nacht enorm wenig geschlafen habe, so an dem Punkt, wo ich dachte, boah, jetzt müssen wir einen Podcast machen oder wollen einen Podcast machen. Dieses Gefühl ist dann einer totalen Vorfreude gewichen und ich finde auch, dass es gut geklappt hat für Folge 0.
Ja.
Dass es in ordentlicher Gesprächsfluss war, irgendwie ganz witzige Geschichten so spontan gekommen sind. Also ich muss auch wirklich sagen, von meiner Seite aus, ich meine, du bist immer bei sowas, weil du ja auch der Ideengeber für diesen
Podcast
bist. Das muss man ja auch mal dann den Credit an der Stelle dir zusprechen, auch entsprechend vorbereitet bist für solche Sachen. Für mich ist es total Freestyle. Und deswegen finde ich es trotzdem cool, dass glaube ich jetzt, ich sehe hier bei GarageBand überhaupt nicht, wie viel Zeit wir jetzt hier verplappert haben.
Aber eine Stunde 17.
Eine Stunde 17?
Ist zu lang.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen, ein paar Gesprächspausen hatten.
Da wird einiges rausgeschnitten nur noch.
Genau. nee, hat Spaß gemacht, ich fand's cool. Und wir hören uns gleich nochmal und an der Stelle gute Nacht.
Das war Folge 0, die den Titel trägt: Der Lachs stinkt nicht nur am Kopf, sondern auch zwischen die Füße. Das war's. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Sodbrennen Deluxe. Der Podcast mit Genussmomenten und Alltagsgeschichten. Von und mit Dennis Scheuzel und Christoph Klusch.